Guten Morgen, liebe Geschwister hier in der Gemeinde und guten Morgen auch an die Geschwister im Homeoffice. Bei uns zu Hause befindet sich der Briefkasten dicht neben dem Gartentor am Zaun und eine Weile lang hat dort jeden Tag ein Hund sein Geschäft verrichtet. Manchmal war es nur nass, manchmal mehr als das. Das hat uns natürlich gestört. Ist natürlich nicht so einfach, sich 24 Stunden auf die Dauer zu legen, aber irgendwann mal habe ich das Du abgepasst. Und siehe da, es war die Frau vom Dachdecker mit ihrem Hund. Ich habe sie also zur Rede gestellt und sie gebeten, dass das in Zukunft unterbleibt. Und sie antwortet mir, der Hund war ja ein Tier und ich hätte das zu tolerieren. Ich habe es bis ins hohe Alter nicht gelernt, auf eine Provokation mit Sanftmut zu reagieren. Deshalb erzähle ich euch nicht, was und wie ich geantwortet habe. Es hat dann auf jeden Fall aufgehört. Hat die Frau eigentlich recht? Kann man Toleranz einfach einfordern und muss ich bereit sein, das auch immer zu geben? Unser Thema heute heißt also Toleranz. Wir werden uns am Anfang kurz mit dem Begriff befassen, dann einen Blick in die Geschichte werfen. Danach wechseln wir in unsere gesellschaftliche Gegenwart hier in Deutschland. Und last not least werden wir uns mit der Toleranz untereinander befassen. Ich meine nicht die Toleranz für einen technischen Begriff, für irgendeinen technischen Wert, der im Bereich von Plus, Minus zu regeln oder einzuhalten ist. Es geht um den Begriff Toleranz in der Rechtslehre, in der Ethik, in der Politikwissenschaft, in der Soziologie. Es geht also um die Regelung von Konflikten in gesellschaftlichen Systemen. Ich habe drei Nachschlagewerke benutzt. Zuerst mein Meyers Lexikon aus DDR-Zeit. Dort steht der Begriff immerhin da, aber mit der Toleranz ist es nicht allzu weit. Da kommt also der Klassenkampf vor und dass die Arbeiterklasse ihre Interessen durchsetzen muss. Und null Toleranz gibt es gegenüber unwissenschaftlichen Anschauungen. Das steht nicht ausdrücklich da, aber in Klammern kann man es förmlich lesen. Da geht es natürlich Dinge um Glauben an einen Gott und Religion und so weiter. Bei Wikipedia steht schon wesentlich Besseres. Lese ich mal vor. Toleranz ist die Antwort einer geschlossenen Gesellschaft mit verbindlichem Wertesystem gegenüber Minderheiten mit abweichenden Überzeugungen und Gewohnheiten. Toleranz heißt also, es schützt eine bestehende Gesellschaft. Abweichende Meinungen werden zur Kenntnis genommen, aber nicht übernommen. Und Toleranz schützt also auch Minderheiten in einem Land. Die können einen Teil ihrer Gewohnheiten ausleben, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Insofern eine positive Sache. Und ich habe natürlich auch in die Bibel gesehen, hätte ich eine lateinische Bibel und könnte lateinisch, dort würde das Tolerare drinstehen. Für unsere Bibeln habe ich also nach anderen Wörtern gesucht, übersetzt wird das mit erdulden, ertragen und gewähren lassen. Das eine Beispiel aus dem Alten Testament, da sagte Haman zum König Ahasverus, da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königreiches und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Das trifft also ziemlich genau die Situation, die bei Wikipedia beschrieben ist. Das Volk in der Verbannung, eine Minderheit im Land. Und hier geht es aber nicht um Toleranz, sondern Haman hetzt also und will also die Toleranz beenden und überredet den König ja auch dazu. Im Neuen Testament kommt das Erdulden und Ertragen lassen sehr oft vor. Das betrifft das, was unser Jesus ertragen musste oder auch die ersten Jünger und die ersten Christen in der Zeit danach. Bei dem Blick in die Geschichte verwende ich einige Fakten aus dem Buch Jesus von Markus Spieker. Ich gehe davon aus, dass der gelernte Historiker das richtig recherchiert hat. Wir begeben uns in eine Zeit, in der Israel von den Römern besetzt war. Die Römer waren in gewissem Rahmen tolerant. Sie hatten selbst viele Götter und Tempel und haben ihren besiegten Ländern ihre Götter auch gelassen. Das war zum Teil politisches Kalkül. Die Leute waren eh schon unterdrückt. Und warum soll man ihnen ihren Glauben nehmen und sie gegen ihn sie aufbringen? Teilweise hat man ja auch prinzipiell andere Götter anerkannt und die waren zwar auch mit besiegt, aber hatten eine lokale Bedeutung. Die Römer waren also tolerant, solange man den Cäsar in Rom als oberste Gottheit anerkannte. Die Begebenheit, von der ich jetzt erzähle, handelt im Jahr 26. Im Jahr 26 tritt der Herr Pilatus aus der Familie der Pontier sein Amt in Judäa an. Die Pontier waren nicht die oberste Schicht der römischen Familien, also nicht die, aus der sich die Cäsaren rekrutiert haben, sondern eher eine Schicht darunter, aber es reichte für gehobene militärische Laufbahnen. Man weiß nicht genau, wo der Pilatus vorneweg war. Es wird vermutet, eher im Norden des Reiches, zum Beispiel bei uns im kalten Germanien. Auf jeden Fall war die Versetzung nach Judäa keine Strafversetzung, sondern eher eine Belobigung. Es war also ein warmes Land, mildes Klima, es gab dort Wein und es war auch eine wohlhabende Gegend. Es gab das, was die Statthalter der Römer interessiert hat, viel aus der Provinz herauszupressen. Und der Militär Pilatus landet also in der Hafenstadt Caesarea mit dem Schiff, reitet nach Jerusalem und er ist gut vorbereitet. Er hat etwas im Gepäck, nämlich Schilder, um den Leuten zu zeigen, wer Herr im Land ist. Er hat also Schilder mit, auf denen sind die Insignien der Macht des Cäsars in Rom, was in dem Fall der Tiberius war, und ein Bild, sicher nur ein Kopfbild vom Kaiser. Und das ist etwas, was die jüdische Religionsoberheit nicht toleriert. Die Bilder werden aufgestellt vor der Burg Antonia, dicht neben dem Tempel, auch auf dem Weg zum Tempel. Und die Priester entschließen sich zu protestieren. Das ist nicht namentlich überliefert, wer da alles mitgegangen ist und ob der Kaiphas dabei war. Das Ganze also im Jahr 26, zu einem Zeitpunkt, als Jesus schon erwachsen war, aber noch nicht in der Öffentlichkeit wirksam. Man kann aber davon ausgehen, dass sich das ganze Vorkommnis sehr schnell in Judäa verbreitet hat und auch Jesus davon wusste. Die Priester ziehen also vor den Amtssitz von Pilatus und fordern Pilatus, hängt die Bilder ab. In unserem Glauben geht das nicht. Das geht letzten Endes zurück auf das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du sollst dir kein Bild machen, auch von dem, was unter der Erde und auf der Erde ist und so, also auch von Tieren. Wir lesen das so, da ist gemeint, dass man auch keine Tiere sich als Götzen machen soll, so wie etwa das goldene Kalb. Aber die Juden haben das wortwörtlich genommen in den Synagogen bis in die Neuzeit hinein. Gibt es praktisch keine bildlichen Darstellungen, so wie bei uns Bilder mit biblischen Geschichten in den Kirchen. Und der Pilatus lehnt das natürlich rundheraus ab. Und die Priester ziehen nicht einfach von dann, sie bleiben dort. Sie werfen sich auf die Knie und bleiben dort angeblich Stunden und Tage lang. Sicher sind sie abends nach Hause gegangen und sind wiedergekommen am nächsten Tag. Aber sie bleiben standhaft und fordern, die Bilder abzuhängen. Wir können davon ausgehen, dass das lebensgefährlich war. Der Pilatus hat sich später durchaus als blutrünstiger Herrscher erwiesen, der auch schnell mal ein Blutbad angerichtet hat. Er ist insofern verunsichert, er fragt beim Herodes Antipas nach und der fällt seinen Leuten nicht in den Rücken. Der antwortet, ist so, bei den Judenbilder geht überhaupt nicht. Reicht dem Pilatus aber auch noch nicht. Er schickt noch eine Depesche nach Rom. Das dauert also sicher eine Weile, bis die Antwort da ist. Und irgendwann kommt die Antwort und die heißt: Lieber Pilatus, dein Job ist, in der Provinz nicht in Aufstand zu provozieren, sondern für Ruhe zu sorgen. Also hängt die Bilder wieder ab. Das heißt also, die Priester kommen ja bei uns und in der Bibel eigentlich nicht gut weg. Man kann sagen, Chapeau, sie haben ja einen Sieg davon getragen. Und für den Pilatus war das damals wie heute ein politischer Fehlstart zum Amtsantritt. Und was er den Priestern mit Sicherheit nie vergessen hat. Vielleicht sogar hatte das Auswirkungen auf das, was als die Priester später mal Jesus Kreuzigung fordern, auf sein Verhalten damals. Das Verhalten wird also zeitlebens angespannt geblieben sein. In den folgenden Jahren nach der Himmelfahrt wächst die Christenheit an. Es gibt aus dieser Zeit keine verlässlichen Daten, über Zahlen. Es gibt aber ungefähr das, was ein Konsens zwischen Religionshistorikern ist. Da geht man davon aus, also mit großen Spannen, bis zum Jahr 200 ungefähr 200.000 Christen im römischen Reich und bis zum Jahr 300 etwa 5 bis 6 Millionen. Das waren damals dann ungefähr 10% der Menschen im römischen Reich. Sicher eine beachtliche Zahl, aber immer noch eine Minderheit. Aber in diesen 300 Jahren waren die Christen nicht toleriert. Die Christen fielen nicht unter die Toleranz der Römer. Die Christen waren also illegal. Es gab in der ganzen Zeit immer wieder Christenverfolgungen. Nicht permanent, manchmal große im ganzen Reich, manchmal lokale einer Provinz, manchmal auch nur in einer Stadt. Und das war auch gefährlich. Wer da erwischt wurde, den erwartete meistens die Todesstrafe. Es gab aber manchmal auch die Chance, seinem Glauben abzuschwören. Und das war nicht in der Amtsstube, sondern vielleicht auf dem Marktplatz des Ortes, wo du gewohnt hast. Und da waren Zuschauer da. Vielleicht die Leute, die du kanntest, vielleicht dein Nachbar, vielleicht der dich verpfiffen hat. Vielleicht auch Geschwister aus deinem Hauskreis und deiner Gemeinde, die man nicht erwischt hatte. Und du hattest die Chance, wenn du deinem Glauben abschwörst und das Standbild des Kaisers küsst, mit dem Leben davon zu kommen. Wie verhält man sich als Christ in so einer Situation? Vielleicht als Familienvater keine soziale Absicherung für die Familien. In der Bibel gibt es nicht allzu viele Beispiele, wie man sich da verhält. Ich habe an eine Stelle gedacht, auch schon, sag mal, als DDR-Bürger in der Zeit, als man als Christ ja auch nicht unbedingt gut angesehen war. Und zwar geht es um den syrischen Heerführer Naaman. Da war im Jordan untergetaucht, war geheilt, geht zurück zum Elisa, um sich zu bedanken. Und er sagt zum Elisa: Für mich gibt es nur noch den Gott Israels. Gib mir bitte einen Sack Erde mit, ich werde nur noch diesen Gott anbeten auf der heiligen Erde, die ich mitnehmen möchte. Und dann hat er noch eine Frage. Ich muss nach Hause in meinen Job und dazu gehört es, dass ich mit dem König einmal am Tag in den Tempel gehe und ich muss den König stützen und ich muss niederknien vor dem Gott Rimmon. Darf ich das? Und Elisa antwortet, ohne lange zu überlegen: Gehe hin in Frieden. Kann man sowas verallgemeinern? Bei dem Naaman ging es letzten Endes nur darum, sein Arbeitsplatz zu erhalten. Bei den erwischten, ertappten Christen ging es um Leben oder Tod. Man kann die Situation also überhaupt nicht vergleichen. Fakt ist, dass sich damals Christen fürs Leben entschieden haben und welche fürs Martyrium. Auch wenn sie innerlich sicher viele nicht von ihrem Glauben abgerückt würden, werden sie es vielleicht äußerlich getan haben. Und dann gehen sie vielleicht zurück in ihre Gemeinde, in ihren Hauskreis. Wie geht man mit denen um? Auch da hat es mit Sicherheit Konflikte gegeben. Im Jahr 303 gibt es die letzte große Christenverfolgung und dann unter Diokletian und dann wird Konstantin Kaiser. Der erlässt im Jahr 312 ein Dekret, dass die Christen nicht mehr illegal sind. Sie werden also toleriert. Und nochmal 9 Jahre später eine ungleich radikalere Wende. Das Christentum wird zur Staatsreligion. Das hat große Vorteile. Wir lesen das ja, die Christen haben sich zum Beispiel in der Apostelgeschichte und später, die haben sich versammelt in irgendwelchen Räumen, in größeren Räumen, manchmal auch bei wohlhabenden Leuten in großen Häusern. Jetzt gibt es plötzlich Geld vom Staat zum Kirchenbau. Und die nehmen sich irgendein Vorbild, und zwar nehmen sich die römische Basilika, die eigentlich eine Markt- und Gerichtshalle war. Die ersten Kirchen sind also Basiliken, rechteckiges Hauptschiff und Apsis. Das Ganze hat aber auch Nachteile. Es entwickelt sich in der Kirche eine Ämterhierarchie. Und da gibt es Karrierechancen und man kann aufsteigen und es entwickeln sich Dogmen. Und Dogmen, gegen die man verstoßen kann. Bei einem anderen Historiker habe ich gelesen, dass es nur wenige Jahre dauert, bis erste Christen von Christen hingerichtet werden, weil sie gegen staatliche Glaubenssätze verstoßen haben. Wenn man das liest, das klingt fast so, wie als unsere Vorfahren aus der Landeskirche herausgetrennt haben in die Brüdergemeinde. Die haben gesagt, hey, in der Bibel steht, in den Schriften steht es ganz anders. Die Urgemeinde war ganz anders. Da war es also mit der Toleranz, die man selbst lange erstrebt hatte, vorbei. Wenn wir jetzt in unsere Zeit wechseln, dann sind wir nicht mehr in einer Zeit, wo die Christenheit wächst, sondern wo sie abnimmt. Ich habe mal in den letzten Wochen, Monaten in Vorbereitung auf das Thema in überregionalen deutschen Zeitschriften mir Artikel herausgesucht. Ich lese mal ein paar Überschriften vor. Deutschland nimmt Abschied von Gott. Gehört das Christentum noch zu Deutschland? Im Dezember eine Überschrift, das letzte christliche Weihnachten. Das habe ich genau gelesen. Da ging es also darum, es gab eine aktuelle Umfrage über die Anzahl der Christen. Und von unseren 83 Millionen Einwohnern waren Ende 21 noch ungefähr die Hälfte davon, die sich zumindest registriert sind in katholischer oder evangelischer Kirche. Wir wissen, dass da viele Karteileichen dabei sind. Man hat in der Umfrage auch gefragt, mal konkrete Fragen, was glauben die Leute eigentlich? Zum Beispiel, konnten sie ankreuzen, ich glaube an Wunder oder ich glaube an höhere Wesen oder an ein höheres Wesen. Eine Frage war auch, ich glaube an den Gott der Bibel. Das haben die wenigsten angekreuzt. Vorigen Sonntag haben wir gehört, wie niedrig der Anteil der Pfarrer ist, die überhaupt noch an die Bibel glauben. Und das scheint mir auch so, wenn schon die Hürden so sind, was wird dann mit der Herde? Also man kann davon ausgehen, wenn die konstant hohen Austrittszahlen aus den großen Kirchen zu bleiben, sind zumindest die nominellen Christen ab diesem Jahr in der Minderheit. Und wir sind sowieso eine Minderheit. Ich habe auch eine Zahl gefunden über Freikirchen, die war aus dem Jahr 2020, 297.000. Da war aber nicht untersetzt, wer da alles mitgezählt wurde. Also aber wir wissen das sowieso, wir sind eine Minderheit. Und die Politik leistet dem Ganzen aus meiner Sicht Vorschub. Ich komme nochmal auf die Definition von Wikipedia zurück. Toleranz als Antwort einer geschlossenen Gesellschaft mit einem verbindlichen Wertesystem. Ich finde, genau da liegt der Hase im Pfeffer. Unser verbindliches Wertesystem, das bröckelt und nicht nur in kleinen Stücken, sondern es wird eigentlich in großen Stücken demontiert. Biblische Maßstäbe, solange sie denn überhaupt Grundlage unserer Gesetze waren, werden nach und nach zurückgebaut. Ich erinnere zum Beispiel an die vor der vorletzten Bundestagswahl. Da hatten die Oppositionsparteien die gleichgeschlechtliche Ehe auf die Tagesordnung gesetzt. Ein Thema, bei dem die CDU gespalten war und nicht gut im Wahlkampf abgeschnitten hätte. Und die Frau Merkel als gewiefte Polit-Taktikerin hat das vor der Wahl einfach zur Gewissensabstimmung freigegeben im Bundestag. Ohne Fraktionszwang. Und damit war das Gesetz durch. Und auf diesem Gebiet tut sich mit unserer neuen Regierung noch wesentlich mehr. Was wir da zu erwarten haben, ist ja schon fast dramatisch. Im Wahlprogramm der Grünen stand zum Beispiel, dass Kinder ab 14 Jahren aufs Meldeamt gehen können und ihr Geschlecht festlegen. So wie die Gesetze jetzt geplant sind, müssen die Eltern mitgehen, weil die Kinder minderjährig sind, aber die Eltern haben kein Mitspracherecht. Und von der FDP, der Justizminister, plant weitere Formen des Zusammenlebens der Ehe gleichzusetzen. Also wir wissen ja, was da mittlerweile alles gibt. Das habe ich mir fast auswendig gelernt, die LGBTIQ-Community. Also er plant auch Lebensformen mit mehr als zwei Partnern. Und dann geht's ja, das zieht sich bis 23 hin, weil da auch das Steuerrecht angepasst werden muss, ins Adoptionsrecht und so weiter. Wir, die wir uns als Männer und Frauen sehen, das war mir auch relativ neu, wir sind binäre Menschen. Aber es gibt ja auch die Nicht-Binären. Jetzt beim Krieg hat unsere Regierung ja gemerkt, dass die deutsche Bundeswehr gar nicht unbedingt in der Lage wäre, unsere Bundesrepublik zu verteidigen. Aber die grüne Familienministerin hat als erstmal einen Staatssekretär für queere Menschen eingesetzt. In so einer Umwelt leben wir. Und die Frage ist, was tun wir dagegen? Das eine ist also das Tolerieren, in dem Fall von Ertragen. Die nächste Stufe akzeptieren ist meine Meinung eigentlich nicht. Unser wohl bekanntester Chemnitzer Pfarrer Theo Lehmann, der hatte, als die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wurde, dagegen protestiert und hatte wohl auch seine Amtskollegen kritisiert, die homosexuelle Paare trauen wollen. Und er hatte einen Shitstorm seiner Kollegen geerntet. Wenn wir also irgend sowas in dieser Art in unseren Schaukasten schreiben, ich denke mal, das wollen wir nicht erleben. Also die Frage äußern wir uns aber dann wenigstens bei Diskussionen im Kreis von Kollegen, Freunden, Nachbarn und sagen unsere Meinung laut. Wir sind nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Wir sind immer noch vom Grundgesetz gedeckt. Meinungsfreiheit in den Gotteshäusern ja. Wenn man bestimmte Dinge außerhalb unserer Gemeinden sagt, kann man doch relativ schnell mit dem Gesetz kollidieren. Ein aktuelles Beispiel noch, Paragraph 219a, vor zwei Wochen. Im Grundgesetz absolut geschützt ist das ungeborene Leben. Mit der Streichung des Paragraphs 219a wird das Selbstbestimmungsrecht einer Schwangeren höher bewertet. Damit wird das Grundgesetz eigentlich ausgehöhlt. Und auf diesen Sektor wird sich noch mehr tun. Es gibt noch mehr Punkte, über die man reden könnte, über die Gendersprache und dies und das. Letzten Endes, was sagt uns die Bibel dazu, wie wir uns verhalten sollen? Na, Ich lese mal nur den ersten Satz vor. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wenn ich mir unsere großen Kirchen angucke, die evangelischen und die katholischen, dann ist es so, dass sie viele Dinge, die der Staat festlegt, eigentlich mitmachen. Und damit verlieren sie an Kontur. Ist es nicht immer so, aber es ist oft so, dass man es gar nicht mehr unterscheiden kann, hat es ein Politiker gesagt oder irgendein Oberer aus der Kirche. Letzten Endes Anpassung an den Zeitgeist. Und das ist etwas, was wir nicht mitmachen sollen. Die Bibel empfiehlt uns. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wir dürfen schon Flagge zeigen. Ich habe mich gefragt, wäre das auch schon riskant, mal in unseren Schaukasten zu schreiben? Wir müssen ja nicht schreiben, wir sind gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Wenn man reinschreibt, und Gott schuf sie als Mann und Frau. Das wäre nur ein Bibelvers, aber für viele wahrscheinlich schon eine Provokation. Also ich möchte uns nicht zu irgendwelchen Abenteuern überreden, die wir dann bereuen. Aber ein bisschen Flagge zeigen, finde ich, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So, und jetzt zur Toleranz auf zwischenmenschlicher Ebene. Also ich meine jetzt wirklich uns, ich meine nicht unsere Nachbarn, sondern uns als Gemeinde. Wir sind verschieden. Ich habe mal ein Foto mitgebracht. Wir sind wirklich verschiedene Menschen. Jeder ist anders. Wir haben eine verschiedene Herkunft, sind in verschiedenen Familien sozialisiert worden. Wir haben verschiedene Vorstellungen, verschiedene Eigenschaften, verschiedenes Temperament. Wir haben auch verschiedene Fähigkeiten und Talente. Wir sind bunt. Ich habe einfach mal ein Foto von einem Gewürzbasar mitgebracht. Wir wissen alle, zumindest die, die Essen kochen, es kommt nicht an jedes Essen, jedes Gewürz ran. Und nicht jeder mag jedes Gewürz. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Sagen wir hier hinten dieses beige-graue Pulver oder Granulat. Das ist der Knoblauch und das bin ich. Und beim Knoblauch scheiden sich die Geister. Es gibt Leute, ich meine das jetzt wirklich mal ausnahmsweise nicht witzig und auch nicht als furchtbare Selbstkritik, sondern nur als Beispiel. Und ich kann das schlecht jemand von euch nehmen. Es gibt viele Leute, die sagen, Knoblauch kann ich nicht riechen. Und in der deutschen Sprache ist das ganz einfach. Dann ist nur ein kleiner Schritt zu sagen, ich kann den oder die nicht riechen. Oder der oder die stinkt mir. Was macht man da? Es gibt wirklich Leute, mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Und es gibt auch Gewürze, die ich nicht so mag. So, das setzen wir jetzt zerschossen in die einzelnen Texte. Ich mache jetzt mal einfach alle hintereinander. Das war überhaupt nicht so programmiert, sorry. Den ersten Vers von Paulus lese ich mal vor. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Also ich sage es jetzt nochmal, für wen von euch ist also der Knoblauch bin, sorry, bitte ertragt mich. Es geht aber nicht nur um Sympathien und Antipathien, sondern es geht ja auch um verschiedene Meinungen, die wir haben. Wenn wir hier sehen, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Eines Sinnes. Ich sag mal, die Basics, warum wir hier sind. Der Gott, an den wir glauben, ist der Schöpfer Himmels und der Erde und auch von mir und dir. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt und er ist für unsere Sünden gestorben. Das war der kleinste gemeinsame Nenner, mit dem wir uns hier versammeln können. Aber natürlich wäre es besser, wenn der Nenner etwas größer wäre. Zum Beispiel, wir können das jetzt nicht alles erzählen, aber Erwachsenentaufe unterscheidet uns von den Kirchen. Meinungsverschiedenheiten gibt es aber trotzdem, auch unter Christen. Zum einen, was die Bibel angeht. Noch ein Beispiel aus der Geschichte. Die beiden Reformatoren, Luther und Zwingli, kannten sich. Die waren Zeitgenossen, die haben sich Briefe geschrieben und die haben sich auch getroffen. Und die hatten sich mächtig in der Wolle. Der Luther war zum Beispiel, was mir auch neu war, da war beim Thema Abendmahl noch 100% auf katholischer Linie. Er war der Meinung, so wie es bei den Katholiken heute noch ist, beim Abendmahl wird das Brot in den Leib Christi verwandelt und der Rotwein in das Blut Christi. Und der Zwingli hatte eher unsere Auffassung, wir essen das Brot und trinken den Wein und das ist ein symbolisches Gedächtnismahl. Der Zwingli hatte aber auch seine Macken. Die haben beide die Bibel übersetzt. Der Luther hatte mit dem Neuen Testament angefangen, der Zwingli hat dann das Neue Testament übersetzt mit Luthers Vorlage und hat dann mit seinem eigenen Team das Alte Testament übersetzt. Und Zwingli war mit seiner Gesamtausgabe schneller fertig als der Luther, der zuerst erschien. Ich sage das deshalb, der Zwingli kannte die Bibel ganz genau. Und an wie vielen Stellen in der Bibel steht, lobt Gott mit Gesang und mit Instrumenten und so weiter. Und trotzdem hat er, der war selber musikalisch, konnte angeblich gut singen und hat viele Instrumente gespielt. Und er hat die Musik aus den Gottesdiensten verbannt. Das war ein Punkt, mit dem der Luther ja nicht zustande kam. Der Zwingli hat die Orgeln aus den Kirchen reißen lassen. Kann man sich heute, es hat Jahrzehnte gedauert und mit einigen Details über 300 Jahre, bis man in den Zwingli-Gemeinden wieder mit Instrumenten begleitet gesungen hat. Die beiden sind im Zoff auseinandergegangen. Der Luther, wir haben heute schon was vom Luther gehört, der hat offensichtlich das Repertoire an Schimpfworten seiner Zeit virtuos beherrscht. Der hat also den Zwingli jetzt ist irgendwas kaputt gegangen. Nee. Wir dürfen das besser machen als Luther und Zwingli im Umgang miteinander. Wie gehen wir um mit Meinungsverschiedenheiten? Wenn die aufeinanderprallen, wenn man. Das erste ist natürlich, ich kann mir die Meinung des anderen überhaupt erstmal anhören. Wenn ich von vornherein sage, der ist ja doof, dann geht's natürlich nicht. Ich kann mir die Meinung anhören und mir erklären lassen. Der andere hat eine andere Erfahrung, eine andere Lebensgeschichte, eine andere Sicht auf die Dinge. Ich habe kürzlich einen kurzen Filmbeitrag gesehen über den Autofahrer-Radfahrer-Konflikt. Da hat man einen permanent auf Radfahrer schimpfen, Taxifahrer aufs Fahrrad gesetzt und eine Radfahrerin ins Auto. Blickwinkel wechseln kann helfen, sich den anderen überhaupt mal anhören. Dann kann ich immer noch sagen, ich bleibe bei meiner Meinung und das ist nicht schlimm. Ich kann aber sagen, die Meinung des anderen, ich verstehe jetzt, warum du so denkst. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Ich kann auch noch sagen, ich verstehe nicht, warum du so denkst. Ist mir völlig unklar. Aber trotzdem, ich kann das ertragen. Ich kann mit dir umgehen. Ich muss ja mit jemandem, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkomme, in Urlaub fahren und meine Freizeit verbringen. Aber wir sind ja als Gemeinde zusammen. Was dort auch mit reinspielt, ist das Thema Hochmut und Demut. Aufgeschlagen habe ich eigentlich den Text, den lese ich jetzt aber nicht komplett vor. Gleichnis Pharisäer und Zöllner. Der Zöllner betet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und was der Pharisäer betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die und die und die. Das ist eigentlich eine Frechheit. Was der Pharisäer macht, ist Hochmut. Und Hochmut ist zuallererst Hochmut gegenüber Gott. Und wenn ich gegenüber einem anderen hochmütig bin, der andere ist auch ein Geschöpf Gottes. Wir reden in dem Fall nicht nur von uns, wir sind alle Kinder Gottes, aber auch die anderen, die nicht hier sind, sind auch Geschöpfe Gottes. Und es steht uns nicht unbedingt an, die von oben herab anzusehen. Es gibt auch den Begriff der religiösen Arroganz. Und die Demut ist ja nicht gerade modern, aber die Demut hat auch, finde ich, fast einen falschen Beigeschmack. Ich habe mal nachgelesen, wo das eigentlich herkommt. Aus dem althochdeutschen Diemüete, aus einer Zeit, wo es, sag ich mal, Feudalherren gab und leibeigene Bauern. Der Bauer hatte eine Missernte und lag auf den Knien und hat um Gnade gefleht, dass er nicht vertrieben wird. Und er hatte den Stiefel seines Lehnsherrn im Genick. Das ist aus dieser Zeit, in dieser Zeit ist das Wort Demut geprägt worden. Das ist aber eine Erniedrigung oder fast eine erzwungene Situation. Die Demut, die ich hier herauslese, ist eher eine starke Demut, dass ich muss mich nicht selbst erniedrigen und unterwürfig herumlaufen und mich unterwürfig verhalten. Ich kann bei meiner Meinung bleiben und meine Sicht haben, aber ich kann sagen, der andere hat auch ein Recht auf eine eigene Meinung. Der andere ist mein Bruder, meine Schwester. Was ich meine, ist eine starke Demut untereinander. Ich sage das auch deshalb, weil es mir immer noch wehtut, dass wir als Gemeinde in den vergangenen Jahren ganze Familien verloren haben. Ich wünsche uns also allen Kraft von oben für diese starke Demut, die wir untereinander ausleben dürfen. Amen.